SRF 1.
Uhr. Ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Sendepause in Pakistan. Regierungskritische Demonstranten stürmen in Islamabad einen staatlichen Fernsehsender. Mehr Passagiere, aber weniger Gewinn. Die SBB braucht die Einnahmen für die Infrastruktur. Heftige Gefechte am Flughafen Lugansk. Die ukrainische Armee bekämpft offenbar russische Einheiten. Und ein Kaffee ist nicht gleich ein Kaffee, zumindest bei der Mehrwertsteuer. Die Abstimmungskontroverse um eins. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. In Pakistan eskalieren die Proteste gegen die Regierung Scharif. Demonstranten stürmten heute Morgen das Gebäude des staatlichen Fernsehens und versuchten erneut, zur Residenz des Regierungschefs vorzudringen. Bei den Protesten starben am Wochenende 3 Personen, mehr als 500 wurden verletzt. Auslandredaktor Franco Battel.
Rund 1000 Demonstrierende stürmten das Gebäude des staatlichen Fernsehsenders und verprügelten Angestellte. Schließlich griff die Armee ein und eroberte das Gebäude zurück. Unterdessen sendet das Staatsfernsehen wieder. Gleichzeitig kam es etwa 1000 Meter von der Residenz von Premierminister Scharif entfernt zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften. Mit Stöcken und Steinen bewaffnet wollten die Demonstrierenden ins Regierungsviertel vordringen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Ob bei diesen Kämpfen Personen verletzt oder sogar getötet wurden, war zunächst unklar. Die Proteste gegen die Regierung Scharif dauern nun seit rund 2 Wochen an. Sie werden angeführt vom Oppositionspolitiker Imran Khan und dem Kleriker Quadri. Beide werfen Premierminister Scharif vor, die Wahl vor einem Jahr nur durch Betrug gewonnen zu haben. Sie verlangen darum den Rücktritt Scharifs und Neuwahlen. Die mächtige Armee der Atommacht Pakistan hat die Politiker gestern dazu aufgerufen, den Konflikt schnell und ohne Gewalt zu beenden. Heute nun hat die Armee mit der Rückeroberung des Fernsehsenders direkt in den Konflikt eingegriffen. Sie werde die Sicherheit des Landes gewährleisten, sagte die Armeeführung schon gestern, ohne zu präzisieren, was damit genau gemeint ist.
Franco Battel. Über die Situation in Pakistan sprechen wir gleich ausführlicher nach weiteren Meldungen mit Kevin Kahanes.
Die SBB hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn gemacht. Er ist gegenüber dem Vorjahr um 43% gesunken und liegt bei 57 Millionen Franken. Die Gründe für den Gewinnrückgang? Die SBB musste mehr Geld ausgeben, um ihre Infrastruktur zu unterhalten. Und sie musste mehr abschreiben, weil sie mehr neue Züge kauft. Das teilt das Unternehmen mit. Pro Tag hat die SBB etwas mehr als 1 Million Passagiere befördert und damit 3% mehr als vor einem Jahr. In der Schweiz dürften die Mietzinsen vorläufig unverändert bleiben. Der für ihre Berechnung maßgebliche Referenzzinssatz bleibt bei 2%. Das teilt das Bundesamt für Wohnungswesen mit. Mieterinnen und Mieter haben deshalb keinen Anspruch auf eine Senkung des Mietzinses. Die ukrainische Armee hat ihre Soldaten angewiesen, sich vom umkämpften Flughafen der Stadt Lugansk im Osten des Landes zurückzuziehen. Ein Militärsprecher in Kiew sagte, die ukrainischen Fallschirmjäger seien in heftige Kämpfe mit offenbar russischen Einheiten verwickelt gewesen. Die Präzision des Artilleriebeschusses weise darauf hin, dass bei Lugansk russisches Militärpersonal im Einsatz sei. Der ukrainische Verteidigungsminister hat gestern erklärt, russische Truppen seien sowohl in Donetsk als auch in Lugansk im Einsatz. Russland wiederum hat dazu gesagt, es handle sich um russische Freiwillige, die dort an der Seite von separatistischen Kämpfern stünden. Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat gefordert, die NATO zu stärken, dies anlässlich einer Gedenkfeier zum deutschen Angriff auf Polen vor 75 Jahren. Die Europäer müssten aus dem tragischen polnischen September und den Jahren des Zweiten Weltkriegs eine Lehre ziehen, so der künftige Präsident des EU-Rates auf der Westerplatte bei Danzig, jenem Ort, an dem 1939 Nazi-Deutschland den Krieg losbrach. Und mit Blick auf die Ukraine sagte Tusk, Heute sei noch Zeit, denen Einhalt zu gebieten, die für die Gewalt zum Arsenal ihres Handelns gehöre. In der Türkei sind mehr als 30 Polizisten festgenommen worden, weil ihnen die Behörden regierungsfeindliche Aktivitäten vorwerfen, das berichten lokale Medien. Es sind bereits die dritten Festnahmen dieser Art seit Juli. Die Polizisten sollen unter anderem illegal die Telefone von Politikern abgehört und einen Sturz der Regierung geplant haben. Der neue Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht von einer angeblichen Unterwanderung des Staates durch Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Gülen weist den Vorwurf zurück. In Hongkong haben Demonstranten die offizielle Ansprache eines Vertreters des chinesischen Volkskongresses gestört. Dieser wollte die Haltung Pekings begründen für das Prozedere der Wahl des lokalen Regierungschefs, dies berichteten lokale Medien. Die Demonstranten forderten mit Sprechchören, dass die Wahl demokratisch abgehalten werden solle. Die Polizei habe Pfefferspray eingesetzt, um die Demonstration aufzulösen. Gestern ist bekannt geworden, dass es bei der ersten Direktwahl in der Sonderverwaltungszone Hongkong in 3 Jahren voraussichtlich keine Peking-kritischen Kandidaten geben wird. Aus dem isländischen Vulkan Bárðarbunga strömt weiterhin Lava, aber bis jetzt ist keine Vulkanasche in der Luft gemessen worden. Die aktuelle Ausbruchstelle am Bárðarbunga sei nicht von Eis bedeckt, berichtet der isländische Fernsehsender RÚV. Darum sei das Risiko von Ascheexplosionen momentan tiefer, weil die heiße Lava nicht direkt auf das kalte Eis treffe. Und nun die Wettervorhersage. In den Voralpen und am Alpen-Nordhang ist es wechselnd bewölkt und stellenweise regnet es heute noch. Sonst scheint heute und morgen zeitweise die Sonne bei etwa 20 Grad. Im Süden ist es sonnig und mit Nordföhn gibt es rund 28 Grad.
Sie hören Rendezvous, es ist 12.37 Uhr. Straßenkämpfe in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Und das in unmittelbarer Nähe der Residenz von Premier Nawaz Sharif. Regierungskritischen Demonstranten ist es gar gelungen, den staatlichen Fernsehsender PTV zu stürmen und vorübergehend lahmzulegen. Der deutsche Journalist Stefan Kloß hat lange in Islamabad gelebt. Ich habe ihn gefragt, Demonstranten, die einen Fernsehsender stürmen können, wie geht das?
Diese Erstürmung oder diese Unruhen hat es in Pakistan in den letzten 60 Jahren immer wieder gegeben, das muss man ganz klar sagen. Und dieses Gebiet, das die Demonstranten erstürmt haben, also auf dem sich auch das pakistanische Fernsehen befindet, gehört zur sogenannten Roten Zone. Die ist eigentlich mit der bestbewachteste Teil in Pakistan, muss man sagen. Gleich in der Nähe ist das Parlament und der Sitz des Premierministers. Also offenbar sind die Sicherheitskräfte überrumpelt worden von den Demonstranten. Da kochen auch oft die Emotionen sehr, sehr hoch und dann sind die kurzzeitig reingelassen worden. Und das Militär hat dann aber diesen Vorgang relativ schnell wieder in den Griff bekommen.
Wenn Sie sagen, die Sicherheitskräfte haben sich überrumpeln lassen, das Militär ist dann doch eingeschritten, wo steht denn die Armee in diesem Konflikt?
Nun, die Armee hat ja über weite Teile Pakistan in den vergangenen 60 Jahren regiert, durch Ausnahmeregelungen oder hat sich an die Macht geputscht. Aber seit mehreren Jahren hat das Militär doch eine relativ neutrale Rolle. Das Militär bestimmt in Pakistan im Grunde im Hintergrund alle Geschehnisse im ganzen Land und schaut im Grunde drauf, ob die Sicherheitslage in Ordnung ist. Das heißt, sie mischen sich eigentlich jedenfalls nicht vordergründig in die Politik ein. Sie ziehen natürlich hinten Fäden. Und ich denke mal, das Militär hat dort den Demonstranten ein bisschen den Lauf gelassen und hat dann wieder eingegriffen, um die Lage in den Griff zu bekommen.
Also das heißt auch, die Armee steht nach wie vor hinter Premier Sharif?
Die Armee steht hinter der jeweiligen Regierung, wenn die Regierung ihre Geschäfte gut führt. So sieht das auch die Armee als ihre Aufgabe. Und die diversen Armeechefs haben immer wieder gesagt, sie unterstützen die demokratisch gewählten Regierungen. Und das wird nur schwierig dann, wenn also wirklich schwere Unruhezustände auftreten in Pakistan, die hat es immer wieder gegeben, dann wird das Militär natürlich wieder möglicherweise nach der Macht ergreifen. Aber im Moment ist das nicht der Fall.
Also heißt das auch, wenn ich Sie richtig verstehe, da kocht jetzt ein Konflikt über, aber das wird sich ebenso wieder beruhigen?
So ist das. So ist das immer schon gewesen in Pakistan. Die Emotionen kochen hoch. Demonstranten laufen mit Knüppeln durch die Stadt, zerbrechen Läden und richten Schäden an. Dann kommt das meistens wieder runter. Man einigt sich im Hintergrund darüber, dass dann doch die einen oder anderen Zugeständnisse gemacht werden durch die politischen Parteien. Und wenn das dann passiert, dann geht meistens jeder auch wieder friedlich seine Wege.
Das die Einschätzungen des Journalisten Stefan Kloß. Und so geht es bei uns weiter. Die Bündnergemeinde Fals soll zu den Thermen auch noch ein Luxushotel und eine Parkanlage erhalten. Skepsis im Dorf.
Wir hatten ja früher den Slogan gehabt, wir wollen touristisch klein, aber fein sein. Und das ist für mich eher ein bisschen zu gross angerührt.
Dann, Präsident Putin bezeichnet den Osten und Süden der Ukraine als Neurussland und sorgt damit im Westen für Verwirrung und Verstimmung. Und
das erste Mal einfach das nächste Turnier gewinnen, das nächste Spiel und möglichst weit kommen.
Sagte Belinda Bencic mit 6. Heute ist sie 17 und der neue Stern am Tennishimmel. Zuerst aber zur Finanzlage der SBB. Eigentlich läuft es der SBB gut. Im ersten Halbjahr hat die Bahn mehr Passagiere transportiert, mehr Güter von A nach B gebracht und mehr Generalabonnemente verkauft. Trotzdem hat die SBB deutlich weniger Gewinn gemacht. Dieser sank um fast die Hälfte. Wie das zusammengeht? Max Ackermann.
Höhere Einnahmen als 2013 und 57 Millionen Franken Gewinn. Das ist die gute Nachricht im SBB-Halbjahresbericht. Die weniger gute, noch stärker als die Einnahmen, seien die Ausgaben gewachsen, erklärt SBB-Sprecher Daniele Palenki.
Das ist neues Rollmaterial unterwegs. So neu, dass natürlich die Abschreibungsvorschriften schärfer sind als etwa nach 10 Jahren.
Zudem sei die Infrastruktur, also das Schienennetz, Weichen, Bauten und so weiter, in einem schlechteren Zustand als gedacht. Das hätten neu angeschaffte, hochmoderne Analysegeräte gezeigt.
Und dadurch haben wir ein besseres Know-how bezüglich des Zustands unserer Schienen und hat sich gezeigt, dass da ein Nachholbedarf besteht.
Dieser Nachholbedarf ist teuer und eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht. Mehr Verkehr, das bedeutet eben auch eine größere Belastung des Schienennetzes und deshalb auch in Zukunft mehr Unterhaltsausgaben, sagt Daniele Palenki. Und
es ist auch bekannt, dass zum Beispiel mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels die Unterhaltskosten weiter steigen werden. Aber wir haben ja dank Fabi der Abstimmung, die da durchgekommen ist, doch eine sichere Finanzierungsgrundlage für diese steigenden Unterhaltskosten.
Erfreuliche Zahlen kommen vom Güterverkehr. SBB Cargo weist nach 2013 auch im ersten Halbjahr 2014 einen Gewinn aus, plus 15 Millionen Franken. Nicht furchtbar viel, aber beim traditionell schwierigen Güterverkehr ist auch ein kleiner Gewinn schon ein großer Erfolg.
Ein Interview von Russlands Präsident Putin sorgt im Westen für Verwirrung. Im Gespräch, das gestern im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde, forderte er Verhandlungen über neue staatliche Strukturen der Ost- und Südukraine. Wiederholt hat Präsident Putin das Gebiet als Neurussland bezeichnet. Peter Giesling in Moskau, was genau meint er mit Neurussland?
Ja, Novorossija, der Begriff Neurussland, das ist ein historischer Begriff. Er geht auf die Zeit zurück, als das russische Zarenreich die Gebiete in der Südostukraine von den Osmanen erobert hat. Neu belebt aber hat den Begriff Novorossija vor ein paar Monaten die mit Moskaus Hilfe installierte Separatistenregierung in Donetsk. Und in Verbindung mit dieser Erklärung, man kämpfe um eine Abtrennung dieses Gebiets Novorossija von der Ukraine, also um einen eigenen Staat.
Was signalisiert denn Putin, wenn er das Gebiet im Osten und Süden der Ukraine jetzt als Neurussland bezeichnet?
Ja, ich denke, Putin hat damit den Begriff Neurussland indirekt in einen offiziösen Status erhoben, aus Sicht des Kremls jedenfalls, und lässt so auch anklingen, dass er auch die Ziele, die mit diesem Begriff Novorossija verbunden werden, als Forderungen letztlich akzeptiert oder auch unterstützt.
Sieht Putin Neurussland denn als zukünftigen Teil Russlands oder gar als neuen Staat?
Es ist nicht ganz einfach zu sagen, was Putin mal wollen wird und was nicht. Denn Putin geht nicht nach einer erkennbaren Strategie vor, er handelt vielmehr taktisch, so quasi aus dem Tag heraus. Er mag an ein autonomes Gebiet à la Abchasien denken, an ein zweites, von Russland dominiertes Transnistrien, wie wir das seit 2 Jahrzehnten in Moldawien erleben. Putin mag an einen Anschluss der Südostukraine an Russland oder auch an eine politische Kehrtwende der ganzen Ukraine mehr wieder Richtung Russland setzen. Aber mit Blick auf das aktuelle Kriegsgeschehen rund um die ukrainische Hafenstadt Mariupol kann man jetzt davon ausgehen, dass es Putin jetzt gerade wieder um eine von Russland nutzbare und praktische Landverbindung gehen könnte, also um eine Transportverbindung von Russland aus auf die Krimhalbinsel durch ein militärisch dann niederliegendes ukrainisches Territorium. Aber auch beim Flughafen der Stadt Lugansk musste sich die ukrainische Armee soeben zurückziehen. Wir haben es in den Nachrichten gehört, wegen schweren Artilleriebeschusses. Und die Ukrainer, die sprechen dort von herannahenden russischen Panzern. Und im Asowschen Meer im Süden der Ukraine haben die Separatisten offenbar in den letzten paar Stunden auch 2 Schiffe der ukrainischen Küstenwache versenkt. Es geht also ganz happig zu im Moment im Osten der Ukraine.
Bis jetzt sprach Russlands Präsident Putin ja immer davon, dass die Ukraine föderalistischer werden sollte, mit mehr Autonomie für den Osten und für den Süden. Ist ihm das noch abzunehmen?
Nun, Putin hat vor ein paar Monaten einen wirklich künstlich hochstilisierten Sprachenstreit gesprochen und gefordert, die vor allem russisch sprechenden Ostukrainer sollten in der Verfassung mehr Rechte, mehr Autonomie erhalten können. Um das geht es ihm aber längst nicht mehr, würde ich sagen. Die von ihm geforderte ukrainische Verfassungsänderung wäre für Putin wohl mehr Mittel zum Zweck. Denn Putin, so sehen das die meisten Beobachter, geht es vor allem um seine Macht, darum, mehr Einfluss vom Kreml aus ausüben zu können auf die Politik in Kiew oder dann zumindest auf das Gebiet in der Ostukraine. Bündnis Putin geht es dabei vor allem um die Bündnispolitik.
Für Kiew ist klar, diese jüngsten Aussagen Putins sind für die Regierung in Kiew eine Kampfansage an die Existenz der Ukraine. Welche Optionen hat denn die ukrainische Regierung?
Ja, letztlich gar keine, weil die Ukraine allein gegen Russland kaum was ausrichten kann. Es ist, wenn wir das mal nüchtern betrachten, eben seit Wochen Russland, das die Weichenstellungen in der Ukraine-Politik bestimmt. Und die Sanktionsdiskussionen des Westens, der Europäischen Union, die liefern zwar immer wieder nette Schlagzeilen, aber der russische Präsident Putin, der geht in seinem Kurs unbeirrt seinen Weg, weil ihn letztlich niemand davon aufhält.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Peter Giesling, unser Korrespondent in Moskau. Ungerecht sei sie die Mehrwertsteuer im Gastgewerbe, finden die Wirte. Denn wer den Kaffee am Tisch serviert bekommt, zahlt 8% Mehrwertsteuer. Wer ihn an der Theke selber holt, nur 2,5%. Das soll sich ändern. Mit der Mehrwertsteuerinitiative verlangt das Gastgewerbe, dass künftig derselbe Steuersatz gilt. Ende Monat stimmen wir darüber ab. Doch die Meinungen gehen weit auseinander. Das zeigt das Beispiel aus Winterthur. Claudine Vinzenz hat in der gleichen Straße 2 Betriebe besucht.
Karl Fatzer macht mit seiner Kolbenmaschine einen Kaffeecreme. Seit fast 20 Jahren wirtet er hier im Cappuccino in der Winterthurer Altstadt.
Am Morgen haben wir Kaffee-Tee-Gipfeli, das ist unser Business. Über Mittag haben wir eine Snack-Küche und am Abend haben wir Barbetrieb.
Alles besteuert mit 8%, auch der Kaffeecreme.
Das Kaffeecreme kostet bei uns 3,90 Franken.
In der gleichen Gasse, auf der gleichen Straßenseite, ein paar Häuser weiter. Der Haudibeck. Eine Ladentheke vis-à-vis 4 Stühle an einer Bar. Auch hier gibt es Kaffee aus der Kapselmaschine. Und der kostet
3,80.
Also 10 Rappen weniger als im Restaurant. Aber Margret Haudenschild muss davon nur 2,5% dem Staat abgeben. Sie und ihr Mann haben den Haudibeck, diese Stadtfiliale ihrer Dorfbäckerei im Zürcher Weinland, vor 3 Jahren eröffnet. Die Stadtfiliale macht fast die Hälfte des Umsatzes mit Studierenden und Angestellten, die sich hier über Mittag schnell was zu essen holen. Darum führt der Beck, wie immer mehr Betriebe in der Winterthurer Altstadt, ein breites Takeaway-Angebot.
Frische Salat, Pasta, sehr viele verschiedene Sandwich. Minibäien, salzig, süße, Käsekuchen, Pizza, Schnitzelbrot, heiße Fleischkäse in Bürlinen.
Alles verkauft zum reduzierten Mehrwertsteuersatz. Wenn der Gast dabei sitzend sein Sandwich isst, ändert das nichts.
Nein, weil es nur vier Stühle sind. Ab fünf müssen wir den Prozentsatz sicherstellen. Ja.
Solche Spitzfindigkeiten bringen den Gastronomen Karl Fatzer in seinem traditionellen Kaffee-Restaurant auf die Palme.
Die Unterscheidung hätte es gar nie sollen geben. Also mit diesen Gästen, die ich in die Diskussion komme, die verstehen das gar nicht.
Weil die Takeaway-Konkurrenz billiger sein könne als er, müsse auch er die Preise senken. Beim Kaffee für 3,90 zum Beispiel verdiene er eigentlich gar nichts. Seriös kalkuliert bräuchte er dafür mehr als 5 Franken. Nur der Barbetrieb abends rentiere wirklich. Aber es könne ja nicht sein, dass die herkömmlichen Restaurants nur noch am Abend offen hätten, findet Fatzer, der auch die lokale Sektion des Branchenverbandes Gastro Suisse präsidiert. Für ihn ist klar, es braucht gleich lange Spieße für Restaurants und Takeaways bei der Mehrwertsteuer.
Wo der Mehrwertsteuersatz ist, das habe ich gar keine Mühe. Der darf auch bei 8 bleiben, salopp gesagt, oder? Aber einfach alle gleich. Punkt, fertig.
Würden die Steuersätze vereinheitlicht, müsste er bei 3,8% liegen. So kämen unter dem Strich gleich viel Steuereinnahmen herein, hat der Bund ausgerechnet. 3,8% statt 2,5%. Für Margret Haudenschild im Haudibeck kommt das nicht in Frage.
Gar nicht, überhaupt nicht. Weil wir müssen mit den Preisen um. Und das Restaurant, wenn es bloß 3,8% zahlen müssen, gehen sie dem Kunden retour. Nicht wirklich wahrscheinlich, oder? Dann nehmen sie einfach in den Sack und das ist nicht ganz richtig.
Sie müsste dann auch das Brot teurer machen und wenn das dunkle Pfünderli 3 Franken kostet, kauften es noch mehr Leute lieber beim Grossverteiler, wo es nicht mal halb so viel kostet.
Wir müssen natürlich einfach auch immer kämpfen, oder? Halt einfach die kleine Birke, die auch kämpfen. Und der Grund, wirklich um jeden 5 oder 10 Mal aufschlägt, ist einfach, merkt es der Kunde, ganz klar.
Gegen einen etwas tieferen Steuersatz für die Restaurants hätte Margret Haudenschild nichts. Vielleicht 6 statt 8%, meint sie, aber nicht auf ihre Kosten. Bei der Abstimmung Ende Monat geht es aber nur um die Frage, gleicher Steuersatz, ja oder nein. Wie hoch dieser Satz dann wäre, würde später bestimmt. Aber auch die Grundsatzfrage scheint für viele Stimmberechtigten schon komplex genug zu sein. Bei der letzten SRG-Umfrage war noch ein Viertel jener, die an die Urne gehen wollen, unentschlossen.
Claudine Vinzenz, ja, und bei uns wird weiter gestritten. Um 1 Gäste im Streitgespräch sind Casimir Platzer, Präsident des Werteverbandes Gastro Suisse und der SP-Ständerat Roberto Zanetti. Jetzt ist es 8:08. So gut war sie noch nie. Die erst 17-jährige Ostschweizer Tennisspielerin Belinda Bencic steht bei den US Open im Viertelfinal. In der Nacht auf heute hat sie bereits die 2. Top-10-Spielerin in Folge aus dem Turnier geworfen und war danach selber verblüfft, wie gut ihr Spiel aufging.
Meine Taktik oder meine Idee war einfach, mein Spiel zu spielen, also mich auf mich konzentrieren, also den Ballwechsel aushalten und dann gleich aber aggressiv sein und in den Ball hineingehen und den Ball schnell nehmen.
Die junge Schweizerin ist drauf und dran, die Tenniswelt zu erobern. Ein von lang geplanter Erfolg, weiss Sportredaktor Bert Sprecher.
Gestatten Belinda Bencic, Tennisspielerin, seit sie gehen kann und ehrgeizig dazu.
Das erste Mal einfach das nächste Turnier gewinnen, das nächste Spiel und möglichst weit kommen.
Sagt der kleine Belinda im Alter von 6 Jahren. Heute mit 17 ist alles davon geblieben. Der einzige Unterschied, nun spielt sie in der Weltspitze mit. Auffällig an Belinda Bencic ihre Parallelen zu Martina Hingis. Eine Verbindung, welche bereits seit Geburt besteht, sagt Vater Ivan.
Die Sache ist, dass wir inspiriert worden sind vom ersten Grand Slam von der Martina Hingis. Belinda ist gerade hier auf die Welt gekommen in diesem Monat und das war einfach ein schönes Erlebnis gewesen. Und dann, wo Belinda auf die Welt gekommen ist, Tochter, dann haben wir angefangen mit ihren Tennisspielen, wo sie klein war.
Nicht nur die Eltern waren inspiriert von Martina Hingis, auch Belinda eiferte ihr damals nach.
Ja, das ist mein Vorbild. Sie ist mega nett.
Und diese Verbindung zieht sich bis heute durch. Beide sind schweiz-slowakische Doppelbürgerinnen und lernen ihr Tennis 1x1 von der gleichen Trainerin. Melanie Molitor, Die Mutter von Martina Hingis trainiert seit Jahren auch Belinda Bencic und kann die beiden deshalb vergleichen.
Belinda spielt sicher technisch viel besser wie Martina, weil ich viel mehr weiß, wie ich bei Martina gewusst habe. Aber vergleichen ist schwierig, weil das ganz andere Zeit ist, das 17 Jahre.
Die Karriere der heute 17-jährigen Ostschweizerin verlief hochprofessionell. Bereits mit 4 Jahren gewannen die Eltern erste Investoren für das Tennisprojekt, wie sie ihre Karriere auf ihrer Internetseite selbst bezeichnet. Es folgten Tennisaufenthalte in den USA und die Familie Bencic zog aus der Ostschweiz nach Wollerau um, um die Trainings mit Melanie Molitor zu intensivieren. Dass Belinda Bencic zu diesem Projekt gezwungen wurde, verneint sie heute.
Von Anfang an wollte ich das auch. Also es war für mich kein Problem. Ich habe mich wirklich für das Leben entschieden und ich geniesse es jeden Moment.
Und so macht sich Belinda Bencic, oder vielleicht etwas böse gesagt, Martina Hingis 2.0 auf, die Tenniswelt genauso zu erobern wie ihr grosses Vorbild. Dass sie immer mit Hingis verglichen wird.
Das ärgert mich überhaupt nicht, dass ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich verglichen werde, aber es ist wirklich schwierig zum Vergleichen.
Ob Belinda Bencic in der Tat Vergleichbares wie Martina Hingis erreicht, werden erst die nächsten Jahre zeigen. Die Vorzeichen sind aber vielversprechend.
Ja, und der nächste Auftritt von Belinda Bencic bei den US Open ist morgen, Dienstagabend oder in der Nacht auf Mittwoch, je nach Spielplan. Im Viertelfinal trifft sie auf die Chinesin Shuai Peng. Und nun zu einer Geschichte über ein kleines Bergdorf und seinen Wohltäter mit hochfliegenden Plänen, Pfalz im Kanton Graubünden. Zuerst kaufte der umstrittene Investor Remo Stoffel dem Dorf die berühmte Therme ab. Und jetzt will er ihm eine Parkanlage schenken, geschaffen vom japanischen Star-Architekten Tadao Ando. Gestern wurde der teure Park und ein Hotelprojekt erstmals der Bevölkerung vorgestellt. Sarah Hauschild.
Dicke Nebelschwaden hängen über Pfalz. Alphornbläser locken auf den Dorfplatz. Die Bratwurst wird im Stehen gegessen. Der Regen peitscht durch die Gassen. Trotzdem sind die Pfalzer in Scharen gekommen. Sie wollen den berühmten Architekten Tadao Ando kennenlernen. Doch kurzfristig hat der Japaner abgesagt. Er sei krank geworden. Anstelle tritt sein Assistent Alex Ida zum Redner.
I'm very excited. There are so many audience.
So viele Menschen, trotz dem schlechten Wetter. Der japanische Architekt ist begeistert und liest dann vor aus einem Brief seines Meisters. Auf Japanisch, dann auf Deutsch werden die Pläne des vielfach ausgezeichneten Architekten vorgestellt. Eine Art Piazza will Tadao Ando bauen. Links und rechts vom Dorfbach, Säulen aus Stein, Mauern, Wasserflächen. Ein Spiel mit Licht, Sonne und Wind. Alles auf einer Fläche so groß wie 4 Fußballplätze. Kostenpunkt 30 Millionen Franken. Zahlen wird Remo Stoffel. Er hat der Gemeinde vor 2,5 Jahren die berühmte Zumtor-Therme abgekauft und damals versprochen, dass er viel Geld investieren werde im Dorf. Doch nicht des Geldes wegen, sondern wegen der Begeisterung, der Leidenschaft, den großen Visionen des Investors habe Tadao Ando zugesagt, in Pfalz zu bauen, sagt sein Assistent Alex Ida.
But for one, he looks at the passion from the client. If the passion is there from them, from the client, and passion is here with us, then he believes that we can create anything spectacular and special. With any circumstances.
Stoffels Begeisterung und ein Besuch von ihm und seiner Familie beim Star-Architekten in Japan haben diesen zum Mitmachen bewegt. Darüber freut sich der gebürtige Pfalzer an diesem Abend mit einem spitzbübischen Lächeln. Jedoch im Hintergrund, versteckt unter einem großen Regenschirm. Über seine hochfliegenden Pläne reden andere. Nicht nur einen Park will man bauen, sondern auch ein neues Luxushotel der Superlative. Dazu läuft zurzeit ein Architekturwettbewerb. Dereinst sollen die Zimmer in diesem Neubau 1'000 bis 25'000 Franken die Nacht kosten. Man wolle nur wenige, aber auserlesene Gäste anlocken. 200 Millionen Franken werde man alles in allem locker machen.
Und es braucht Mut, können Leute zu begeistern, einen Schritt zu machen und zu sagen, wir probieren das.
Später am Abend, ohne Mikrofon, mit einem Glas Champagner in der Hand, wird Remo Stoffel sagen, er wisse noch nicht, ob er die richtige Klientel nach Wals bringen könne. Aber er wolle es versuchen. Er agiere aus dem Bauch heraus Oft gelinge etwas, manchmal aber auch nicht. Und sein Freund Pius Truffer erinnert an die Therme Vals. Damals habe auch niemand an dieses Projekt des Architekten Zumthors geglaubt.
Am Anfang hat doch Therme niemand wollen. Jesus Gott, das passt doch nicht in das Dorf. Was wollen wir da? Das ist ja ein Zivilschutzbau, Galerie, kein Schwimmbad.
Man habe dann kein Schwimmbad, aber ein Markenzeichen geschaffen. Nun will Stoffel mit Tadao Ando weiterhin auf exklusive Architektur setzen. Was sagen die Einheimischen dazu? Nach der Inszenierung auf dem Dorfplatz zucken viele die Schulter. Skeptisch sind sie. Nicht ganz sicher, was sie von den Ideen ihres Remus halten sollen.
Ja, es sieht schon gut aus, aber vermutlich wird es nicht so können realisiert werden, weil sie haben ja nicht einmal das Land noch alles.
Wenn es Leute hat, die so viel zahlen und daher kommen und auch Geld da liegen lassen, denke ich, ja, sehe ich da kein Hindernis.
Also mir gefällt das sehr gut. Ich weiss nicht, wie das zu finanzieren ist, aber das muss ich ja auch nicht.
Geld ist kein Problem, signalisiert der Investor. Zur Frage, wie er zum nötigen Land für den Lichtgarten komme, heißt es, die meisten Landbesitzer hätten Stoffel ihre Parzellen bereits verkauft. Dass der Immobilienhändler umstritten ist, dass man ihm Steuerbetrug vorwirft und verschiedene Verfahren gegen ihn laufen, erwähnt kaum jemand an diesem Abend. Nach dem Spektakel lichtet sich der Dorfplatz schnell. Dafür wird der Nebel über dem Dorf immer dichter.
Aus Vals, Sarah Hauschild. Es ist eins, gleich im ersten und vierten, die Abstimmungskontroverse zur Mehrwertsteuerinitiative. Nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahanes.
In Pakistan haben rund 1000 Demonstranten das Gelände des staatlichen Fernsehsenders gestürmt. Sie fordern den Rücktritt von Regierungschef Nawaz Sharif. Die SBB macht weniger Gewinn, obwohl sie mehr Passagiere und mehr Güter transportiert. Er sank im ersten Halbjahr um 43%. Der Grund, die SBB zahlt mehr für den Unterhalt von Gleisen und Zügen. Die ukrainische Armee zieht ihre Soldaten vom umkämpften Flughafen der Stadt Lugansk im Osten des Landes zurück. Dort hätten sie gegen russische Einheiten gekämpft, sagte ein ukrainischer Militärsprecher. Russland hingegen erklärte, es habe keine eigenen Soldaten dort.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.